Der Grad der Dummheit zeigt sich im Umgang mit Uneindeutigkeiten. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode möchte ich mich mit der sogenannten Binarität von Geschlechtern bei der Spezies Homo sapiens beschäftigen. Bewusst nach dem sogenannten Pride Month. Man kann zu den Paraden, Regenbogen, Flaggen, Diskussionen etc. stehen, wie man will, aber eines ist klar. Während Menschen, die die Bewegung unterstützen, ohne selbst betroffen zu sein, aber auch jene, die dagegen sind, ohne von den problematischen Lebensbedingungen für Personen, die der LGBTQI+-Community angehören, ja, sich sogar darüber lustig machen, möglicherweise aus Unsicherheit oder weil sie peinlich berührt sind oder einfach aus Präpotenz, sei dahingestellt. Diese jedenfalls können hingehen und ihr Leben ganz normal weiterleben. Es finden sich immer wieder so Sachen wie: Ich bin eine Frau und Mutter und Ehefrau und ich bin stolz darauf. Und ich bin heterosexuell. Oder dasselbe für die männliche Seite. Das ist natürlich schön, wenn man sich jemand in aller Überzeugung zu einem Geschlecht, einer sexuellen Orientierung zugehörig fühlen kann. Was für ein Glück, wenn es die der Normalität ist, also die, die die Mehrheit stellen. Dann kann man sich auch sicher darin sein, dass man für solche Aussagen wie die obere breiten Zuspruch erhält. Es ist nur unverständlich, dass diese sogenannte Normalität oder Norm, was nichts anderes als Richtschnur bedeutet, an der alles andere gemessen wird und in der Feststellung mündet, das passt nicht zur Norm, das kann weg. Abgesehen einmal davon, dass es äußerst vermessen ist zu meinen, nur weil man in der Mehrheit ist, dass es das einzig mögliche Lebensmodell darstellt und Menschen, die dieser Einordnung nicht entsprechen, sich entweder anzupassen haben, was gleichbedeutend ist, sich zu verstecken oder eben sich dem Geschlecht entsprechend zu verhalten, das sie in ihrer Geburtsurkunde eingetragen bekommen haben, oder sie müssen damit rechnen, verurteilt zu werden. Womit ich wieder beim Ausgangspunkt bin. Der Pride Month ist vorbei, indem sich viele zu UnterstützerInnen der LGBTQI+-Community aufschwangen, um am Ende des Monats die Flagge, die bunte, niederzuschwingen und sich selbst und den Rest des Jahres ihr ganz normales Leben zu führen. Während diese Menschen, die eine nicht-binär zugeordnete Lebensweise praktizieren, wohl auch in ihren Alltag zurückkehren, in einen Alltag, der von Angst vor Gewalt und Übergriffen, sozialer Ächtung und Ausgrenzung geprägt ist. Das hört nämlich nicht auf, nur weil der Juni vorbei ist. Jetzt kühlen sich die Gemüter wieder ein wenig ab, schließlich verlangt keine und keiner mehr, dass am Bundestag die Queerflagge gehisst werden soll. Denn sonst wäre es ein Zirkus, was es ohne vor allem ist, denn eine Flagge zu hissen, die für Inklusion, Respekt, Achtung und Freiheit steht, sollte eine sein, die genau dort richtig ist und eigentlich das ganze Jahr angebracht werden sollte. Als Mahnung, dass wir von all diesen Dingen noch sehr weit entfernt sind. Vielleicht ist es jetzt möglich, einen angemessenen Diskurs zu führen, um mich in die Lebenssituation von Menschen, die sich nicht in die Norm pressen lassen, ein wenig mehr einfühlen zu können, habe ich gelesen. Das Erste, was mir in die Hände fiel und was naheliegend war, da ich vor einigen Jahren den Film gesehen hatte mit dem Titel »The Danish Girl«, war das Buch »Die Geschichte von Lili Elbe«. Darin wird beschrieben, wie der dänische Maler Einar Wegener durch Zufall entdeckt, dass er sich als Frau lebendiger fühlt. Er gehört zu den ersten Menschen in Deutschland, die sich einer geschlechtsumwandelten Operation bzw. mehreren davon unterzieht. Die letzte davon, die ihr dazu verhelfen soll, ein Kind zu gebären, überlebt sie nicht. Es scheint, so mein Eindruck, dass sie sich in KünstlerInnenkreisen bewegte, die dem Ausgefallenen eher offen gegenüberstehen. Ich denke, die Geschichte wäre anders verlaufen, hätte es sich um einen Arbeiter gehandelt. Aber abgesehen davon war es für mich irritierend, dass Lilly alle Erinnerung an einer tilgen wollte. dass sich mit den Operationen auch ihr Denken wandelte. So wollte sie sich plötzlich den Männern unterwerfen und schien alles, was sie als Mann an Bildung und Wissen aufgenommen hatte, vergessen zu haben. Dennoch ist es eine tragische Geschichte, rund um Selbstfindung und vorgegebene Rollenmuster. Ganz anders war die Lektüre des Buches mit dem Titel »Aus eines Mannes Mädchenjahren«, einem Buch, das als Pionierwerk in den Geschlechterstudien gilt und die Kämpfe beschreibt, die Karl M. Bär durchmachen muss mit Intersexualität und geschlechtlicher Ablehnung. Es bietet tiefe Einblicke in den Schmerz, der dadurch verursacht wird, dass man nicht in binäre Normen passt. Als er zur Welt kommt, ist das Geschlecht unklar. Der Vater und der Arzt entscheiden, dass es sich um ein Mädchen handelt und dementsprechend wird das Kind aufgezogen, als Martha Bär. Auch wenn die Mutter Einwände erhob, denn die körperlichen Anlagen waren alles andere als eindeutig. Er beschreibt in dem Buch, das zunächst unter dem Pseudonym N.O.Body, also Nobody, erschienen ist, wie es der kleinen Martha erging, da sie sich doch wie ein Mädchen benehmen sollte, weil sie als solches galt, aber sich zu den Dingen, die Jungen gerne tun und ihnen oftmals auch vorbehalten sind, mehr hingezogen fühlte. Ablehnung traf sie aber von beiden Seiten, von den Mädchen, die sie nicht als ihresgleichen anerkannten, ebenso wie von den Jungen, die von Kleidung, Haartracht etc. ein Mädchen vor sich hatten. Penibel wird diese schwere Zeit beschrieben, denn da die männlichen Geschlechtsmerkmale angelegt waren, entwickelten sich sein Körper entsprechend. Allerdings muss eine ungeheure Kraft in diesem jungen Menschen gelebt haben, die sich durch die demütigende Schulzeit und Lehre dazu entwickelte, für Frauenrechte gegen Armut und Sexarbeit einzutreten. Zuletzt gelang auch die Umwandlung zu einem Mann und dieser nannte sich, nachdem die Umwandlung auch in offiziellen Papieren festgehalten worden war, Karl M. Bär, wobei das M für Martha stand, die er im Gegensatz zu Lilli Elbe als Teil seiner Entwicklung und seiner Person gewürdigt sehen wollte. Zwei Bücher, zwei gänzlich unterschiedliche Entwicklungen, Umwelten und Zugänge. Dennoch ist eines gleich, der Schmerz, die Konfusion und die Scham. Nicht dazu zu gehören, weil man nicht passend ist. Die Biologie führt zwar noch eine äußerst lebhafte Debatte darüber, wie viele Geschlechter es beim Menschen gibt. Allerdings dient als Grundlage, aus biologischer Sicht jetzt, die reproduktiven Rollen, wobei es Nuancen gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Die Biologie definiert also Geschlecht hauptsächlich durch die Art der Gameten, die ein Individuum produziert, Spermien für männlich und Eizellen für weiblich. Die Unterscheidung wird durch Chromosomen XX für weiblich, XY für männlich, Gonaden, Eierstöcke oder Hoden und Hormone wie Östrogen oder Testosteron unterstützt. Trotz dieser binären Grundlage gibt es biologische Varianten, die als Intersex-Zustände oder bezeichnenderweise als Störungen der Geschlechtsentwicklung, kurz DSDS, bekannt sind. Diese betreffen etwa 1-2% der Bevölkerung und können durch chromosomale, hormonelle oder anatomische Abweichungen entstehen, wie beim Klinefelter-Syndrom. Dabei gibt es XXY-Chromosome. Dies sind Männer mit einem zusätzlichen X-Chromosom, was zu Merkmalen führen kann, die nicht typisch männlich sind. Weiters dem Turner-Syndrom, bei dem die Chromosomen X0 lauten, also es handelt sich um Frauen mit nur einem X-Chromosom, was zu untypischen phänotypischen Merkmalen führen kann. Oder das komplette Androgenisensitivitätssyndrom, kurz CAIS, das sind XY-Chromosomen-Individuen, die aufgrund einer Unempfindlichkeit gegenüber Androgenen weibliche externe Genitalien entwickeln, obwohl sie intern Hoden haben. Solche Fälle zeigen, dass nicht alle Menschen klar in eine der zwei Kategorien passen. Es gibt anhaltende Kontroversen darüber, wie strikt die binäre Klassifikation sein sollte. Einige Quellen betonen, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt, während andere von Sex ausgehen. Diese Diskussionen zeigen, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft noch über die genaue Definition und Klassifikation diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Intersex-Bedingungen. Die Variationen betreffen 1-2% der Bevölkerung, wie bereits erwähnt, was zeigt, dass die Realität komplexer ist, als eine einfache Zweiteilung suggeriert. Während die Mehrheit also in die binären Kategorien passen, ist es wichtig, Variationen anzuerkennen, um die biologische Vielfalt zu verstehen. Wenn nun von 1-2% der Menschen die Rede ist, klingt das im ersten Moment nicht viel. In absoluten Zahlen bedeutet das, zum Beispiel für Österreich mit etwas mehr als 9 Millionen EinwohnerInnen, dass davon immerhin 90.000 Menschen betroffen sind. Weltweit damit ungefähr 80 Millionen. Was nicht nichts ist, denn das sind allein in Österreich 90.000 Schicksale, die man nicht einfach so unter den Teppich kehren kann und so tun, als gäbe es sie nicht. Es ist schon bemerkenswert, dass die Gewalt und die Ausgrenzung von allem, was nicht in ein vorgefasstes Schema passt, immer mehr ansteigt. Deshalb kommen wir nun zur wesentlicheren Seite der Sozialen. Denn diese Menschen, die sich eben nicht in ein Schema pressen lassen, sind auch Teil der Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die nicht unbedingt freundlich mit denen umgeht, die sich der Schubladisierung versperren. Im normalen Alltag spricht doch wirklich nichts dagegen, dass sich Menschen so kleiden, wie es ihnen gefällt. Spannend daran ist, dass hierbei Frauen mehr Spielraum haben. Ein androgynes Auftreten wird wohl zumeist amüsiert oder bloß kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen, was auch damit zusammenhängt, dass weibliche Sexualität immer noch nicht wirklich ernst genommen wird. Denn diese Frauen kommen in die Schublade der Lesbe, die in einer solchen Beziehung quasi den männlichen Part übernimmt. Gibt es doch immer noch das weit verbreitete Vorurteil, dass Frauen nur deshalb lesbisch sind, weil sie von Männern enttäuscht wurden oder einfach noch nicht den richtigen gefunden haben, der sie auf Schwur bringt. Das heißt, in einer lesbischen Beziehung wird das Mann-Frau-Schema sozusagen abgebildet, indem eine der beiden Frauen den männlich starken, dominanten Teil übernimmt. Ganz anders verhält es sich bei Männern, die Frauenkleidung tragen. Sich also weiblicher Muster bedienen, in Kleidern oder Röcken, mit Make-up und all dem, was eben das weibliche Auftreten ausmacht. Das wird nun viel weniger wohlwollend aufgenommen. Diese Männer werden zunehmend Opfer von Gewalt. Es kann eigentlich nur damit erklärt werden, dass diese Männer von anderen als Affront begriffen werden, denn sie widersprechen in so vielem dem, wie ein Mann angeblich zu sein hat. Möglicherweise ist es auch der Groll darüber, dass es Männer gibt, die sich das trauen, was andere versteckt halten. Aber das ist nur eine These. Am peinlichsten auf jeden Fall ist es für einen Mann, der nicht erkennt, dass er sich in seinem Werben nicht um eine Frau bemüht. Er fühlt sich gedemütigt und beantwortet diese Demütigung mit Gewalt. Doch wie auch immer dieses aus der Rolle fallen aussieht, es ist doch eigentlich nichts weiter als die Entfaltung eines persönlichen Lebensentwurfes, der wohl jedem Menschen zuzustehen hat. Doch was ist der eigentliche Grund, der das binäre System so vehement verteidigt? Warum wird darüber so heiß, emotional und ideologiebeladen diskutiert? Warum gibt es gewisse Strömungen, die diese Menschen am liebsten einsperren würden? Die Diskreditierung ist außerordentlich, doch zumeist jenseits aller Fakten. Aufgrund von Lügen, die von anderen gerne aufgegriffen und verbreitet werden. Doch diese polarisierende Aufteilung der Geschlechter in entweder männlich oder weiblich wird nicht erst in unserer Zeit heiß diskutiert, sondern bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Anders als man annehmen könnte, hatte diese scharfe Trennung keine lange Tradition. So gab es zum Beispiel im preußischen Landrecht, nachdem bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Recht gesprochen wurde, eine Regelung, nach der ein Kind, das mit unbestimmten Geschlechtsmerkmalen geboren wird, im Alter von 18 Jahren selbst bestimmen kann, welchem Geschlecht es angehören möchte. Erst im bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 wurde dies aufgehoben. Dies geschah nicht von ungefähr und folgte den idealtypischen Vorstellungen von männlich und weiblich. Es geschah, um bestimmte Rollenzuschreibungen zu unterstreichen und die Eigenschaften eindeutig festzulegen. Nicht zuletzt im Hinblick auf den als männlichen Ideal dargestellten Soldaten vor dem Ersten Weltkrieg. Doch je weiter die Frauenbewegung voranschritt, die es ermöglichte, dass Frauen heutzutage jede Ausbildung absolvieren können und damit ein selbstbestimmtes Leben zu führen vermögen, zeigte, dass die Eindeutigkeit schwindet. Die Zuschreibungen als typisch weiblich oder typisch männlich haben den Boden verloren. Haltlos und ins Ungewisse gestürzt, suchen Menschen, die zumeist mental einfach gestrickt sind, nach neuen Haltepunkten und finden sie, surprise, surprise, in der Nationalität und dem Hinterfragen des modernen Bildes der Frau. Haltepunkte, die eigentlich völlig aus der Luft gegriffen sind, sollen der Mannigfaltigkeit, der man sich nicht gewachsen fühlt, entgegenwirken. Je offener und konstruktiver Menschen damit umgehen, dass sie eben nicht in dieses binäre Schema passen, desto nachdrücklicher wird die Abwehr dagegen. Wer es nicht ertragen kann, dass es neben den zwei Schubladen, die dieser Mensch gerade noch überblicken kann, sieht in der Vernichtung dessen, was weder in die eine noch in die andere passt, die eigene Rettung. Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade jetzt vehemente Gegenströmungen gegen Freiheit und Vielfalt auftauchen. Für eine Einfalt in Nationalität, Geschlecht und Rollenzuschreibung. Die sogenannten Trade Wives, also die traditionellen Frauen, die nun einen viel zu großen Einfluss nehmen, erklären augenklimpernd, dass es doch sehr hübsch ist, das Wahlrecht wieder abzugeben, weil Frauen doch viel zu emotional zum Wählen sind und überhaupt fürs Politische und der Mann, der das Geld bringt und das Leben in der bösen Welt führt, von ihr bedient wird. Sie sieht ihre Erfüllung in Heim und Mann und Kindern. Damit werden 200 Jahre Kampf für Frauenrechte einfach weggeworfen. Und nein, da geht es nicht darum, dass Frauen das wollen oder nicht, sondern dass ihnen von gewissen Kreisen eingeredet wird, wie sich eine echte Frau zu verhalten hat. Es geht nicht um Freiheit der Entscheidung, sondern um soziale Passung, die gerade zur Unfreiheit führt. Denn was bedeutet das? Frauen brauchen keine Ausbildung mehr, denn sie werden sowieso heiraten. Solche Aussagen habe ich das letzte Mal vor 50 Jahren gehört. Und da erschienen sie mir schon ziemlich deplatziert. Wie auch immer, wenn nun aber aus irgendeinem Grund dieser Plan nicht aufgeht oder an irgendeiner Stelle scheitert, steht die Frau ohne Ausbildung, ohne Mann, ohne Aussichten da und kann eigentlich nur mehr ins Kloster gehen. Wobei die religiös Infizierten hier auch kräftig mitmischen. Es kommt also gewissermaßen gesellschaftlichen Strömungen sehr gelegen, dass es diese Reaktion der Konservativen gibt. Denn es wird wieder salonfähig. Zurück zu den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, doch es ist nur der frei, sich für einen Lebensentwurf zu entscheiden, wenn er überhaupt eine Wahl hat. Ich kann mich nur für Karriere- oder Hausfrauendasein entscheiden, wenn ich die entsprechende Ausbildung für eine Karriere habe. Wenn das nicht mehr stattfindet, kann ich mich auch nicht entscheiden. Und gebe damit meine Freiheit von vornherein auf. Doch eine Gesellschaft wächst nicht an der Einfalt, sondern an der Vielfalt. Eine lebendige Gesellschaft hält es aus, dass es so viele Verschiedenheiten wie Individuen gibt. Mehr noch, so vermag all dieses Potenzial zur Entfaltung zu bringen, sodass es zu einer Gesellschaft kommt, in der sich niemand mehr rechtfertigen muss oder gar Gewalt und Anfeindung fürchten muss. Egal, was diese Person trägt, wie sie sich verhält oder welchen Lebensweg sie einschlägt. Eine Gesellschaft also voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass ihr auch diese Episode von Love, Peace and Tofu bis zum Ende gehört habt und freue mich auf eure Gedanken, die ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt. Hört auch wieder rein bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.